dass du inspiriert bist, voller Freude und danke, Heiliger Geist, dass du sie leitest. Amen.
Dankeschön. Ja, ihr dürft mir im Vorfeld immer nicht so klatschen, weil ihr wisst ja gar nicht, was kommt. So eine Predigt ist immer irgendwie was Spannendes, weil so eine Predigt ist manchmal, gestern Abend, als ich im Bett lag, hatte ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wer von euch schon mal von einem 5-Meter-Turm gesprungen ist. Ungefähr so fühlt sich eine Predigt Sonntagmorgens an. Du stehst da oben und du guckst runter und du weißt nicht richtig, ob Wasser drin ist. Und dann springst halt mal und dann hoffst, dass es irgendwie gut geht. Und so fühlt sich für mich heute die Predigt an, weil es schon ein Einblick in mein Hirn und in mein Herz ist und es ganz viel ist. Und ich in letzter Zeit mich mit so vielem beschäftige, dass ich gemerkt habe, hoffentlich kriege ich das alles irgendwie so hin, dass ihr da was mitnehmen könnt. Vielleicht gibt's ganz viele einzelne, unterschiedliche Punkte und vielleicht reicht auch eins für euch. Und wenn nicht, gebt mir Feedback. Wer erinnert sich an die Predigt von Peter vor 2 Wochen? Wer war da und hat sie gehört? Wer kann sie noch wiedergeben? So, wie war das? Habt ihr das gehört? Habt ihr das auch verstanden? Okay, es ging darum, ich mache nur eine Mini-Wiederholung, wie wir miteinander umgehen, wertschätzen, miteinander reden können, empathisches Feedback in der Konfrontation, so hat es der Peter überschrieben und gemerkt. Ihr könnt es natürlich gern nachhören. Die Stelle habe ich mir nochmal rausgesucht. Das wäre dann die erste Folie. Genau, Matthäus 18, Vers 15. Das war seine Bibelstelle, auf Grundlage er das gemacht hat. Und sein Ausgangspunkt war so ein bisschen die Frage, wer würde den Peter korrigieren, wenn er die Martina beim Kaffeetrinken anschnauzt? Ich habe die ganze Woche kurz überlegt, soll ich einfach mal hergehen und dem Markus eine scheuern und mal gucken, wer von euch das gut findet? Und dann dachte, nein, das machen wir natürlich nicht. Nein. Aber genau um das geht's. Ich habe mich dann aber gefragt, wieso kommt es überhaupt in der Bibel vor? Also wieso ist Jesus das wichtig, dass wir, sündigt aber dein Bruder, so gehe hin und weise ihn zurecht? Der erste Satz. Und ich habe mich gefragt, wieso ist Jesus das wichtig? Ganz ehrlich, Sünde ist doch eigentlich Privatsache. Also es geht ja nur mich was an und vielleicht noch Gott. Aber irgendwie scheint es ihm wichtig zu sein. Und dann habe ich die Verse zuvor gelesen, habe mal versucht zu gucken, in welchem Kontext hat es Jesus gesagt. Er war mit den Jüngern unterwegs und die Jünger haben gefragt, das war die Ausgangsfrage, wer wird denn der Größte im Himmelreich sein? Irgendwie so die Kindi-Frage, die sich immer durchzieht, wer ist der Beste, wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer ist der Tollste, es zieht sich durch. Und Jesus sagt, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert, so werdet ihr und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes Himmelreich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt sind die Jünger ja nicht erst seit gestern mit Jesus unterwegs. Also das heißt, die haben ja schon viel mit ihm erlebt. Wieso sollen die sich ändern? Also die sind ja schon voll super unterwegs. Ist doch voll gut. Und die Stelle geht weiter, weil es kommt dann ein kleiner Zwischenabschnitt. Und dann, jetzt habe ich falsch rumgeklickt. So. Wer aber einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir vertrauen, zu Fall bringt, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Wehe der Welt, denn sie bringt Menschen vom Glauben ab. Es kann ja nicht ausbleiben, dass so etwas geschieht, aber wehe dem, der daran schuld ist. Dann kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf und dann kommt der Satz oder dieser Abschnitt, wenn dein Bruder sündigt. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie voll spannend, wenn man das so im Kontext liest. Offensichtlich scheint es Gott oder Jesus wichtig zu sein. Da ist irgendwas dran. Danach geht es dann um Vollmacht und was du auf der Erde bindest und im Himmel und so weiter. Jetzt bin ich kein Theologe, aber trotzdem frage ich mich, wieso macht Gott so einen Aufriss um die ganz einfache Frage, wer ist der Größte im Himmel? Hätte er auch einfach beantworten können. Du nicht? Oder du? Oder, naja, weiß ich auch noch nicht, überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. Oder, keine Ahnung. Aber er hat es nicht einfach beantwortet. Er hat voll den Aufriss gemacht. Und meine Theorie dahinter ist, dass er den Jüngern die Möglichkeit geben wollte, es zu verstehen. Wer ist denn jetzt der Größte im Himmelreich? Er hat es sogar beantwortet. Habt ihr es gelesen? Na wer? Wer wird der Größte sein? Die Kinder? Die Kleinsten? Der vertraut? Wer dienen will? Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes Himmelreich. Also wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind. Ja. Und dann kam dieses, wenn ihr euch nicht ändert. Und daran bin ich irgendwie hängen geblieben. Irgendwie scheint Jesus Wachstum zu wollen. Er scheint einen Wert drauf zu legen, dass Menschen sich verändern. Dass Menschen wachsen. Und dass irgendwie da irgendwas entsteht und dann etwas sein kann. Also etwas werden kann. Und ich weiß jetzt nicht er fängt dann noch an, dieses Wehe der Welt, denn sie bringt Menschen vom Glauben ab. Also Jesus weiß offensichtlich, in welcher Welt die Jünger leben. Jesus weiß, in welcher Welt wir leben. Das heißt, es ist mal Fakt. Fakt ist nicht, vielleicht passiert es, dass irgendjemand mal vom Weg abkommt. Sondern Fakt ist, die Welt wird Menschen vom Glauben abbringen. Das ist so. Und Petrus treibt, also mit der Frage, Petrus kommt nachher, habe ich mich verlesen, mit der Frage, wieso Wachstum, habe ich mich voll lang oder betreibe ich mich wahnsinnig um? Wieso braucht Jesus oder wieso legt Jesus da einen Wert dran? Und wie passiert das? Jetzt hat der Peter angefangen mit diesem, wie gehen wir miteinander um? Und das ist eine Frage, die ich mich auch frage. Und zwar nicht im Umgangston mit, wem halte ich die Tür auf oder wem mache ich so kuschelig wie möglich oder wie nett sind wir alle? Ich habe neulich zu Moritz gesagt, geh doch mit zur Gemeindebesprechung, da kannst du voll auf die Kacke hauen, sind alles Christen, müssen dir alle vergeben. Naja, sind wir ehrlich, wer von euch würde uns ansprechen? Wer von euch legt den Finger in die Wunde und spricht mich mal drauf an, wenn ich vielleicht mich nicht so verhalte, wie es konform wäre? Mal davon abgesehen, was konform ist, da kommen wir aber auch noch drauf. Also Jesus wünscht sich, dass wir wachsen sollen, dass wir als Gemeinde wachsen sollen. Aber jetzt kannst du sagen, naja, aber wachsen ist ja auch so eine Sache. Erstens passiert es eh von alleine. Zweitens kann es ja sein, ich will gar nicht wachsen oder der andere will gar nicht wachsen. Und wohin soll ich noch wachsen? Ich meine, also ich bin schon groß. Ich brauche nicht mehr wachsen. Natürlich kann ich niemanden zwingen zu wachsen. Und das liegt auch mir nicht am Herzen, jemanden zu zwingen. Aber ich kann in einer Gemeinde Bedingungen schaffen, wo Menschen wachsen können, oder ich kann Bedingungen schaffen, wo Menschen nicht wachsen können. Oder wo einfach Wachstum keinen Platz hat. Bei meiner Arbeit höre ich voll oft den Satz, ja, aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Also meine Aufgabe ist es nicht, meine Kollegin zu tadeln, weil die 10 Minuten zu spät kommt. Dafür bist ja du eingestellt. Du bist ja der Chef von der Geschichte. Jetzt können wir sagen, okay, im Geschäft, da gibt es irgendwie eine Hierarchie. Da haben wir noch die Möglichkeit, uns irgendwie rauszureden und schön einfach dem anderen die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Das ist voll gemütlich. In der Familie wird es dann schon lustiger. Vielleicht habt ihr den Satz auch gehört, ich kenne den von meiner Familie. Wart nur, bis der Vater heimkommt. Da gibt es auch noch so die Möglichkeit von einem Schlupfloch. Bei uns ist eher die Mutter, die immer der Arsch ist. Aber irgendwie schaffen wir es da auch, so eine kleine Hierarchie zu finden. Aber wie ist es jetzt in der Großfamilie Gemeinde? Wie ist es in der ganz großen Großfamilie Leib Christi? Wer ist denn jetzt verantwortlich? Ja, wer hat denn jetzt welches Mandat und welches Recht, irgendwem irgendwas zu sagen? Und was mir auffällt, ist, dass Jesus eben nicht sagt, wenn dir was Anstößiges auffällt, dann gehst erstmal zur Gemeindeleitung. Oder dann suchst dir erstmal 5 Gleichgesinnte, mit denen gehst gemütlichen Kaffee trinken. Ihr tretet das Thema noch ordentlich aus und überlegt euch noch mehr Themen drumherum. Und dann wird besprochen. Sondern steht relativ klar da, was der erste Schritt ist. Und wie das geht und so weiter. Da hört euch die Predigt von Peter an, wenn es euch nicht mehr bewusst ist. Finde ich ganz ein guter Punkt. Das ist nicht der einzige, es gibt noch mehr. Aber da können wir jetzt ein Seminar draus machen und das wollen wir nicht. Die Frage war aber für mich, wieso ist es Jesus überhaupt wichtig, dass es überhaupt passiert? Ist doch wurscht. Wehe der Welt, denn sie bringt Menschen vom Glauben ab. Es kann ja nicht ausbleiben, dass so etwas geschieht. Ich habe vorhin gesagt, Jesus geht davon aus, dass die Welt Menschen vom Glauben abbringt. Dass das Fakt ist. Das heißt, sobald wir uns zu Jesus stellen, ihn annehmen, gehören wir zu ihm. Da sind wir uns alle einig. Aber wir leben nicht im Himmel, sondern hier, in dieser Welt. Und hier kommt ja oft auch diese Zerrissenheit rein. Dieses, ich bin eben theoretisch im Himmel, praktisch auf der Erde und da ist immer wieder dieser Konflikt. Aber das ist halt so. Ich meine, auch Jesus hat nicht angefangen zu sagen, also wenn es mal passiert, dass aus Versehen dein Bruder sündigen sollte, sondern er hat es hingenommen als, wenn dein Bruder sündigt. Das heißt, auch da geht er davon aus, dass es passiert. Es ist halt so. Und da sind wir alle gleich, wie wir hier sitzen. Da können wir uns alle genau gleich miteinander auf eine Stufe stellen. Und da können wir uns sogar noch gleich mit allen denen stellen, die Gott nicht kennen. Weil diese Welt gehört nicht Gott. Und es ist irgendwie so ungemütlich. Was unterscheidet mich denn jetzt von der Welt? Was unterscheidet Christen von Menschen ohne Gott? Und ich bin der Meinung, es sind wahrscheinlich mehrere Punkte, aber 2 Punkte, auf die ich eingehe. Der erste Punkt ist schlichtweg, ich weiß, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Dass das Ende nicht das Ende ist. Also, dass ich errettet bin, dass ich grundsätzlich bei Gott sein kann. Darüber muss ich mir keine Gedanken mehr machen, das können wir abhaken. Aber das andere ist eben, und das andere ist, was mich unterscheidet, ich muss die Sünde nicht mehr verleumden. Ich kenne so viele Christen, die Angst vor der Sünde haben. Und ich finde es schrecklich. Die Schiss haben, Dinge zu benennen. Und es nervt mich. Und ich muss aufpassen, nicht zu implodieren. Warum haben wir Angst vor der Sünde? Wenn Gott und wenn Jesus sagt, das ist halt so. So ist es. Dann muss doch unsere Antwort als Christ sein, aber ich kann damit umgehen. Was hat Jesus mit Sünde gemacht? Ich hoffe, ihr habt alle Ostern gefeiert. So, er hat sie ans Kreuz genagelt. Also, ich muss Sünde nicht unter den Teppich kehren. Ich muss Sünde nicht irgendwie verleumden. Ich kann mit Sünde umgehen. Also, so sollte es sein. Glaube ich. Und ich sehne mich genau danach. Ich möchte dass die Welt sieht, wir haben keine Angst vor Sünde. Wir können damit umgehen, weil Jesus damit umgegangen ist, weil er die Sünde besiegt hat. Sie hat doch gar keine Kraft, keine endgültige, wenn ich sie ihr nicht gebe. Und das macht doch irgendwie Christsein dann attraktiv. Meine letzte Predigt ging darum, wieso überhaupt noch Christsein? Und das ist für mich ein elementarer Punkt. Viele erzählen mir, ich muss mich befreien von diesem moralischen Zeigefinger und diese Ketten von Moral und der Religion, die mich einengt. Aber wenn wir mal anfangen würden zu sagen, hey, Sünde ist, was zu uns dazugehört, auch zu uns Christen. Jesus wusste das. Aber wir haben eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und es geht nicht um den Zeigefinger, es geht nicht um die Moralkeule. Weil was wünscht sich Jesus? Dass wir wachsen. Und ich finde diesen ersten Vers, den der hier oben mitsteht, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist der große, große Schlüssel. Es geht darum, den anderen zu gewinnen, nicht einen bloßzustellen oder einen unter irgendetwas drunter zu packen oder ihn klein zu machen. Es geht darum, den Bruder zu gewinnen. Und bevor wir das alles weiterverfolgen, müssen wir vielleicht einen Mini-Zwischenstopp machen und nochmal ganz konkret auch über das Thema Sünde reden. Und in dieser Welt gibt es so eine Lieblingsantwort, die ich kenne, wenn man mit Menschen diskutiert. Vielleicht ist sie euch auch schon mal begegnet. Naja, weißt, der eine sieht so und der andere sieht so. Das ist voll gut, weil dann muss ich mich nicht festlegen, dann muss ich keine Farbe bekennen, dann gibt es keine Wahrheit. Voll gut. Damit lebt man alle gut. Das ist doch auch schön. Und mir macht es schon Mühe, als ich in der Vorbereitung saß. Also ich muss gestehen, es sind jetzt 3 Predigten worden. Ich habe gestern Abend eine geschrieben, heute Morgen und vorher im Lobpreis nochmal eine halbe, weil ich immer wieder umgeschrieben habe. Weil das ist, zu Moritz habe ich gestern gesagt, weißt du Moritz, wird so eine Eierpredigt. Eine rohe Eierpredigt. Auch für mich. Aber ihr seid ja alles Christen, ihr müsst mir ja vergeben, haben wir vorher gelernt. Also ist ja auch kein Problem. Also lasst uns mal über das Thema Sünde reden. Was ist denn Sünde? Ich war in so vielen Landeskirchengottesdiensten, in Jugendgottesdiensten, ich weiß nicht in wie vielen anderen Gottesdiensten und immer wird davon geredet, ja, es wird gesündigt, Jesus ist für meine Sünden gestorben und jetzt ist alles gut. Voll super. Dann ist das Thema ja erledigt. Das heißt, wir sündigen ja nicht mehr. Aber irgendwie sehe ich in der Welt was anderes. Und wenn du heute irgendwie für dich nichts aus der Predigt rausnimmst, dann nimm die Frage mit, zu Hause mal deine Lieben, die dir auch vergeben müssen, weil sie dich lieb haben, zu fragen, was ist denn eigentlich Sünde? Und jetzt gehen wir nicht von den krassen, wahrhaftigen Sünden aus, von Gewalttaten oder sonst irgendwas, sondern mal von den lustigen Sachen. Ich finde, Sünde wäre mal cool, sich auch mal hier auszutauschen. Sprecht doch mal eure Geschwister hier an. Also jetzt nicht mich, weil ich finde schon, es ist Privatsache. Also ich finde schon, es ist jetzt also nichts, was ich jetzt hier auch so auf den Tisch legen würde. Sünde ist was, was Jesus besiegt hat. Und wir müssen es aber erst mal greifen. Und wir müssen es definieren. Sonst brauchen wir nicht über was reden, was nebulös ist. Ich werde das Gefühl nicht los, dass jeder von uns, wenn er das Wort Sünde hört, sofort Dinge im Kopf hat. Ich werde aber auch das Gefühl nicht los, dass Sünde mit so viel Scham behaftet ist, dass es deshalb Privatsache ist. Es gibt Räume in meinem Haus oder Themen in unserer Beziehung oder in meinem Privaten, das will ich mit niemandem teilen. Heute Morgen um 9 klingelt es bei uns an der Haustür. Ich war schön fröhlich im Schlafanzug, die Haare nicht so wunderschön. Ich war seit 4 Tagen nicht mehr duschen, weil ich keinen Bock dazu hatte. Und dann klingelt es an der Haustür. Ja, blöd. Gut, dass mein Mann so groß und stark ist und er stand dann so vor mir. Es waren Menschen, die mir einen Schlüssel bringen wollten. Ich habe mich so halb dahinter versteckt. Ja, ist halt blöd. Es ist ja nichts, was schön ist nach außen. Und das ist, können wir jetzt das definieren, ist es Sünde, 4 Tage nicht zu duschen? Können wir mal drüber reden. Wie ist es mit meinem Körper, ob ich Tempel des Heiligen Geistes und so weiter pflege? Egal, das machen wir zu. Aber deshalb ist es ja irgendwie so schwierig rauszufinden, was ist denn jetzt Sünde? Glaubt ihr denn, dass Sünde sichtbar ist? Manchmal? Woran könnte ich denn Sünde erkennen? Lästern? Was noch? Richten? Gewissen? Wenn es meine Beziehung zu Gott plötzlich beeinträchtigt, woran würde ich das sehen können? Ja, genau. Wir Menschen sind schlau. Ja, wir haben ja schon unsere Strategien, wie wir das hinkriegen, dass der andere nicht weiß, dass ich 4 Tage nicht geduscht habe. Hier steht, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht. Das heißt, Jesus geht davon aus, es wurde irgendwie sichtbar in irgendetwas. Irgendwas ist aufgefallen. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, es gibt so innere Sünden, so Brodelherde, so Neid, Stolz, Zorn. Und die sind ganz oft konkret nach außen hin auch tatsächlich sichtbar, wenn wir genau hingucken. Das heißt, der Zorn will irgendwann raus. Und ich sehe vielleicht nicht den Zorn, aber ich sehe die Auswirkungen von Zorn. Ich sehe Beziehungszerstörung, indem ich meine Kinder die ganze Zeit anschreie. Ich sehe was auch immer für Trennungen. Und ich glaube tatsächlich, dass Sünde unterm Strich genau das ist, es macht kaputt. Es zerstört Beziehungen und im Letzten die Beziehung zu Gott. Es führt zu dieser Trennung. Peter hat mal definiert, Sünde ist so die Zielverfehlung. Ich finde, sie ist auch ein Stück die Sinnverfehlung dessen, wer ich bin oder wozu ich geschaffen wurde. Jetzt, wenn was kaputt ist, wie repariert ihr das? Ich gar nicht. Papa rufen, genau. Irgendjemand wird es schon richten. Googeln, YouTube-Videos. In vielen Situationen heißt es dann oft, also wenn mein PC nicht mehr geht, liebe ich, dann gibt es so einen Punkt, zurücksetzen. Oder auch geiler Moment, immer ausschalten. Ausschalten, 3 Sekunden warten, wieder einschalten. Das ist so meine Regel im Leben irgendwie. Also wir versuchen alles zurückzusetzen, wenn wir was reparieren wollen. Oder wir nehmen es mal auseinander. Also wenn was nicht funktioniert, Elektrogeräte oder so, ich nehme es mal auseinander. Ich habe mal unsere Kaffeemaschine auseinandergenommen. Mein Mann hat dann 2 Tage gebraucht, sie wieder zusammenzubauen. War ein wunderschönes Erlebnis. Da sieht man dann, was alles drin ist. Also für ihn nicht, aber für mich. Ja, wir haben die Kaffeemaschine verkauft. Genau. Funktionsfähig verkauft. Es geht darum, wenn was kaputt ist, versuche ich es irgendwie auseinanderzunehmen, um zu verstehen, wie funktioniert es oder was ist sein Sinn und Zweck. Und dann versuche ich es wieder zusammenzubauen. Wenn mir eine Tasse runterfällt, dann kann ich die Scherben versuchen zusammenzunehmen und dann wie so ein Puzzle mal hinzulegen und dann klebe ich es zusammen. Oder ich kaufe mir eine neue Tasse. Aber das ist irgendwie für uns nachvollziehbar und auch greifbar. Jetzt, wie ist es bei Menschen? Also zum einen geht es mal darum, wie sieht überhaupt ein ganzer gesunder Mensch aus? Was ist das denn? Der eine sieht so, der andere sieht so. Das ist irgendwie schwieriger. Woran erkenne ich denn einen gesunden Menschen? Und du erinnerst dich, wir leben in einer Welt, die nicht von Gott ist. Aber es gab ein Beispiel, wie ein gesunder Mensch aussieht. Jesus war ganz. Also ist er unser Beispiel, an ihm wir uns orientieren können. Und das könnte das Ziel sein, wie wir ähnlicher ihm werden wollen. Und vielleicht, um rauszufinden, was unsere eigentliche Berufung war, was unser Ursprung, wieso hat uns Gott um alles in der Welt überhaupt in diese Welt gestellt, zu machen, müssen wir einen Mini-Ausflug quasi zum Anfang machen. Und hier steht, dass Gott uns erschaffen hat zu seinem Ebenbild und er setzt den Menschen in einen Garten. Er setzt ihn nicht neben die Autobahn. Er setzt ihn nicht in eine große Stadt und auch nicht an einen Arbeitsplatz. Nicht auf einen Acker, sondern in einen Garten. Einen fertigen Garten. Nicht einen halbfertigen und jetzt machst du den Rest, sondern einen fertigen Garten. Und er gibt ihm eine Aufgabe, einen Auftrag, den Garten zu bearbeiten, ihn zu bewahren und das war's. Jetzt kennt ihr mich ja schon eine Weile. Und ich mit dieser Stelle hadere ich immer wieder. Den Garten bearbeiten, bewahren und das war's. Das ist so ein halber Tag Geschäft. So, was machen wir dann mit dem Rest? Ja, nix. Bitte? Chillen. Genau, chillen. Spazieren gehen. Ja, oder mit Gott spazieren gehen im Garten. Genau. Das ist oft herausfordernd, finde ich tatsächlich, so nichts zu tun zu haben. Mein Mann hat oft wenn wir so samstags ums Haus rumgearbeitet haben, dann setzt er sich abends, wenn es schönes Wetter ist, mit seinem Getränk aufs Bänkle und genießt seinen Garten. Und manchmal holt er mich dann ab und dann sagt er, komm Schatz, wir lustwandeln mal durch unseren Garten. Jetzt hört sich unser Garten viel toller an, wie er ist. Es ist einfach ein Wies. Aber es geht darum, gemeinsam Zeit zu verbringen, zu tun, irgendwie zu genießen, einfach mal dieses wahrzunehmen. Und mir fällt es voll schwer. So ein Garten ist immer wieder dieser Ort der Begegnung. Es war es schon immer und ist es immer. Picknick findet im Garten statt mit vielen Menschen. Diese wunderschönen alten Barockgärten, die hatten keinen Zweck im Sinne von Versorgung, sondern die hatten den Zweck, durchzulaufen, sich das zu genießen, miteinander zu sprechen, einfach Zeit zu haben. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, so ganz, ganz früher war das vielleicht unsere Aufgabe. Und mehr irgendwie nicht. Aber jetzt, ihr kennt die Geschichte, müssen wir nicht weiterlesen. Wir haben uns bequatschen lassen, wie es so manchmal ist, sind rausgeflogen als Konsequenz aus genau diesem Garten. Die räumliche Trennung findet statt und die innere Trennung kommt dazu. Aber was bleibt, ist dieses Loch, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach irgendwas, was meinem Leben einen Sinn gibt. Kein Tier macht sich Gedanken darüber, was sein Leben für einen Sinn hat. Die pflanzen sich halt fort. Die fressen, jagen und pflanzen sich fort. Ich sag's nicht. Genau. Die Sehnsucht nach einem Sinn haben nur wir Menschen. Und jetzt kannst du dich natürlich mit der Frage beschäftigen oder halt auch nicht. Ihr habt euch alle damit beschäftigt, sonst würdet ihr nicht hier sitzen, weil du kannst es natürlich auch mal einfach wegdrücken. Ich mache das auch nicht so gern, weil es ist die Grundfrage, was ist, wenn nichts ist? Ich mag die nicht. Aber hast du dich das mal gefragt, was ist, wenn nichts ist? Wenn nichts ist, wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, wenn der Garten fertig ist, wenn nichts ist, wenn Genießen dran ist, dann findest du was Neues. Dann nehme ich mir ein Buch. Dann mache ich irgendwas. Dann beschäftige ich mich. Und es kann mit ganz vielem sein. Das können gute Sachen sein, können aber auch nicht so gute Sachen sein. Und letzten Endes können wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Immer. Mit allem. Und es gibt tatsächlich immer mehr. Aber ist da wirklich nichts, wenn nichts ist? Und ich glaube, da ist was, wenn nichts ist. Wir wissen es nur meistens nicht, weil wir uns darauf nicht einlassen wollen, weil das ist meistens nämlich, und das ahnen wir schon, nicht unbedingt etwas, was wir sehen wollen. Weil da, wo nichts ist, da ist genau das, was dich nachts wach hält. Da ist das, was dir Albträume beschert. Da ist genau das, was dich immer wieder piekst und dich erinnert. Das läuft nicht rund. Da hängt's noch. Und ganz dahinter, da ist noch Jesus. Und je nachdem, was ich für ein Bild von ihm habe, mit dem Zeigefinger oder mit den ausgestreckten Armen. Ein kleiner Nebensatz von mir. Das, was in mir drin ist, strahlt sowieso nach außen aus. Der Peter hat neulich zu mir gesagt, ha, heute siehst du aber gut aus. Dann habe ich gesagt, ich habe beschissen geschlafen, aber Make-up macht vieles weg. Das funktioniert. Und da sind wir Meister. Aber letzten Endes, unterm Strich, in kleinen Sätzen, in kleinen Gesten, in irgendwelchen Taten, die wir den Tag über tun, wird das aus uns rauskommen, was in uns drinsteckt. Sowieso. Ob ihr es wollt oder nicht. Dann kannst du es auch gleich öffentlich machen. Jetzt ist es so, wenn es das gibt, dann habe ich es. Einen richtig schwarzen Daumen. Und solche Gartenmetaphern sind für mich eher schwierig. Also Garten ist grundsätzlich für mich nichts. Ich würde nichts oder ich kann nichts ziehen oder am Leben halten. Ich würde unseren Garten gern einfach betonieren, grün anstreichen und gut ist. Garten hat echt viel mit Arbeit zu tun. Ich finde es anstrengend. Und ich habe vor 2 Wochen das wunderschöne Unkraut rausgemacht. Und heute denke ich, what? Da ist es wieder. Das ist doch ärgerlich. Das ist schlimmer wie Haushalt. Du drehst dich ja quasi nur im Kreis. Und ich habe gemerkt, irgendwie hat der Garten und der Körper irgendwie was mit gemeinsam. Beim Haus und Garten ist es dann so, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann überwuchert halt das Unkraut. Und beim Körper ist es so, wenn du dich nicht um ihn kümmerst, dann wirst du halt fett, alt und unbeweglich. Also irgendwie müssen wir immer was tun. Und Jesus wusste das, weil er hat ganz viele Gartenmetaphern benutzt. Und er hat ein Gleichnis vom Bauern und dem Sämann erzählt. Er hat gesagt, der Sämann zählt aus und die Dornen kommen und wuchern. Und was sind denn jetzt die Dornen? Klar, beantworten wir alle mit Sorgen und Ängste. Aber was sind sie heute? Ganz konkret. Was sind deine Dornen jetzt gerade im Moment? Dornen sind Dinge, die dich von Gott abhalten. Netflix, Insta, Kindererziehung, Eheberatung, Arbeit, Handy, Auto. Was sind unsere Dornen? So in echt. Sorgen und Ängste. Ganz großes Ding. Hat jeder. Aber gehen wir mal ganz, ganz, ganz konkret. Legen wir mal den Finger in die Wunde. Und wie werde ich die denn jetzt los? Dornen finde ich echt ungemütlich zum Loswerden. Dornen kannst du nicht einfach so packen, die pieksen noch. Und dann verheddern sie sich und dann hängen sie noch an dir dran und dann ziehst du sie noch mit dir rum. Dornen sind was echt Ekliges. Und ich bin voll froh, dass mein Mann einen grünen Daumen hat und meine Palme gießt, unter der ich dann nach dem Saunagang sitzen kann und wenn er es nicht macht, dass er mich erinnert. Ich würde es vergessen. Die würde bei mir einfach einen Sommer lang kümmerlich vor sich hin jammern und irgendwann sterben. Und dann ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich manchmal jemanden habe, der mich erinnert, der mir hilft und mir zeigt, wie ich die Dornen loswerde. Wenn wir jetzt bei der Sünde Hilfe bräuchten, uns es aber nicht trauen, Hilfe zu holen oder es uns gar nicht bewusst ist, dann, dass wir irgendwie ein Problem haben, dann können wir nicht wachsen, dann können wir auch nicht heil werden. Und das ist ein bisschen die Krux daran. Wie gesagt vorhin, es gibt Sünden, die sind uns alle klar, die sind offensichtlich. Wenn mein Kind blaue Flecken hat und zu euch kommt, dann hoffe ich, dass einer von euch mal mit mir spricht. Also nicht blaue Flecken vom vom Fahrrad runterfallen. Aber es gibt halt auch so Sünden, die sind mir vielleicht selber gar nicht bewusst. Wie rede ich denn mit meinen Kindern? Wie rede ich denn mit meinem Mann? Wie gehe ich denn um mit anderen? Und dann ist doch voll schön, wenn mich jemand darauf hinweist. Weil nur so kann ich überhaupt wachsen. Ich war gerade 18, dann war ich auf einem Fest und dann kam ein Feuerwehreinsatz. Und wir sind losgerannt und ich bin auf diesem Schotterweg, es war Nacht, bin ich ausgerutscht und bin so der Länge nach einmal hingefallen. Mit beiden Handflächen über den Schotter. Wir sind dann ins Feuerwehrhaus gefahren, ich war da natürlich nicht mit dabei und ich saß dann so, habe gewartet, bis dann meine Kameraden zurückkamen, bis mich einer ins Krankenhaus gefahren hat. Meine Hände waren komplett voller mini kleiner Steinchen und so Sand. Jetzt habe ich gedacht, naja gut, dann machst du halt einen Verband drauf und gut ist. Elisabeth, du guckst so wunderschön. Was musste man machen? Ja, reinigen. Und wer von euch schon mal bei einem Kind eine Wunde desinfiziert hat, hat bestimmt den Satz benutzt, das tut gar nicht weh. Ja, Arschlecke. So, also, das ist nicht witzig. Das ist nicht schön. Du sitzt dann da und der Arzt macht mit der Pinzette einen nach dem anderen raus. Mir war es kotzeschlecht. Ich saß am Anfang, irgendwann lag ich und habe nur gedacht, lass es irgendwie vorbeigehen. Dann haben sie es versorgt. 3 Tage später habe ich gespürt, meine Hände, die pochen richtig. Irgendwas stimmt da nicht. Und ich musste wieder zum Arzt. Und es war noch was drin bliebe. Und es musste aufgemacht werden. Und es war nicht geil. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, so ähnlich ist es mit Wachstum und mit Sünde. Und dann ist verheilt und jetzt habe ich wunderschöne Hände und ich habe keine Narben davon, aber das war nichts Geiles. Und das wollen wir nicht. Und Sünde hat so diesen jemanden erinnern, jemanden spiegeln, jemanden korrigieren, hat so diesen schlechten Ruf. Und es tut mir weh, weil ich glaube, nur dann können Menschen in ihrer vollen Berufung sein, wenn sie heil sind. Wenn ich selber nicht gesund bin, wenn meine Hände eingebunden sind, dann kann ich ja nichts machen damit. Und vielleicht steht mir die ein oder andere Sünde im Weg und deshalb ist vielleicht manches auch nicht fruchtbringend. Vielleicht kann ich deswegen gar nichts tun. Also wäre es ja sinnvoll, ich könnte Hilfe kriegen. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, was ich an dem Vers am allerwichtigsten finde. Es geht darum, den anderen zu gewinnen. Es geht nicht darum, Menschen an den Pranger zu stellen, Sünde zu suchen. Also ihr geht jetzt morgen bitte nicht raus und sucht bei jedem irgendwo seine Sünden und zählt sie ihm dann schön einmal auf, sondern was ist die Haltung dahinter? Was will ich? Ich will den anderen gewinnen. Wozu will ich ihn gewinnen? Damit er wachsen kann, damit er ganz wird, damit er heil wird, damit er in seiner Berufung Frucht bringen kann. Und das kann er nicht, wenn Sünde im Weg steht. Also wenn wir es schaffen, mit dieser Haltung von Liebe, von Fürsorge, von Demut miteinander umzugehen und wenn wir alle akzeptieren könnten, dass jeder von uns gleich ist, und jeder von uns der gleiche Dreck unterm Sofa hat, dann könnten wir vielleicht auf eine andere Ebene miteinander reden. Und dann können wir mit Gottes Hilfe heil werden. Und das interpretiere ich in diese Aufforderung rein. Und das wünsche ich mir für Gemeinde. Das wünsche ich mir mehr für Gemeinde wie für die Welt. Warum? Weil unsere Sünde besiegt wurde. Weil wir die Sünde ans Kreuz packen dürfen und sie einfach festnageln dürfen und die steht nicht mehr auf, weil Jesus das schon erledigt hat. Und deshalb wünsche ich es mir für die Gemeinde mehr wie für die Welt, weil die Welt muss erst Jesus kennen. Aber wir kennen ihn ja schon. Also lasst uns keine Angst mehr haben vor der Sünde, sondern in Liebe aufeinander zuzugehen. Und wir haben einen wunderschönen Draufvers, finde ich. Der ist uns damals per Los zugelost worden. Und er heißt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und ich glaube, das ist, was Paulus uns sagen wollte, was er wollte. Lasst uns anspornen. Nicht stell den anderen an den Pranger, sondern hilf den anderen, seine blinden Flecken zu sehen. Hilf dem anderen, gemeinsam miteinander zu wachsen. Und das Lobpreisteam darf gern nach vorne kommen jetzt. Denn ich glaube, damit möchte ich auch abschließen. Ganz konkret, frag Gott nach deinen blinden Flecken, nach deinen Sünden, die dir jetzt auftauchen. Jetzt im Lobpreis, im Gebet. Gnädig und liebevoll ist Gott, weil er uns die Sünden abnehmen will. Aber dafür müssen wir sie ihm bringen. Dafür müssen wir sie loslassen. Und dann kann die enge Beziehung wieder stattfinden. Und wenn ihr nachher, die Ute wird es zwar auch nochmal sagen, aber wenn ihr das Gefühl habt, jetzt im Lobpreis braucht ihr Gebet, wir sind alles mündige Geschwister. Geht aufeinander zu. Und nach dem Gottesdienst das Bedürfnis hat, wird die Ute auch noch hinten stehen und Gebet anbieten.